dass ich es schaffe, meine Emotionen zu kontrollieren und auch manchmal die vom Gegner zu spüren. Also ich merke, dass wenn ein Gegner irgendwann nervös wird.
Dass man immer wieder mit Dimitri gesagt hat, du hast das nicht, dir fehlt jenes, dir fehlt welches.
Ich umarme am Baum, sie hat gedacht, ich bin verrückt.
Und der Söder des Deutschen Tischtennisbundes.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Incredible Turnaround from twice runner-up here, Patricia Soria. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Probst.
No, he does it again, Timo does it for the second time.
Richard, das sind nur noch 65 Tage bis Olympia. Spürst du sie denn schon, die Olympischen Spiele?
Wahnsinn, Benedikt. Ich sag dir, die Zeit rennt. Also ich muss sagen, ich habe noch kein Schild aufgehängt mit den Tagen, die rückwärts laufen, wie das ja häufig zum Beispiel in China oder in Japan gemacht wird. Aber man hat natürlich eine innere Uhr, die relativ genau eingestellt ist auf den 24. Juli, wo es dann für uns ja auch losgeht.
Es ist ja schon alles ein bisschen anders als sonst. Wie so dein Gefühl? Ist es anders als bei, in Anführungsstrichen, normalen Olympischen Spielen?
Ja, also es ist natürlich schon auf der einen Seite völlig was anderes, weil wir im Vorfeld viel mehr Dinge drumherum machen müssen, als wir das eigentlich gewohnt sind. Ich sag mal, meine Aufgabe ist da in erster Linie alles von Trainer und Spielern, soweit es irgend geht, wegzuhalten. Trotzdem ist natürlich Thema Hygienekonzept und alles, was damit zusammenhängt, ist eine ganz große Herausforderung. Aber man wächst ja an den Aufgaben und am Ende ist natürlich jeder mega heiß drauf, olympische Spiele, olympische Wettkämpfe zu spielen. Das bleibt was ganz Besonderes und das wird sicherlich auch unter den besonderen Umständen immer ein Highlight sein.
Was eigentlich ist, wie immer, ist die Nominierung, Richard. Die musstest du bei den vergangenen Olympischen Spielen auch machen, sicher nicht immer einfach. Heute wurde nominiert. Sag doch mal unseren Hörern, die dann diese brandheißen News bekommen, wer alles bei unseren Damen und Herren mit nach Tokio fliegt.
Ja, das mache ich sehr gerne. Unterm Strich, gestern Abend gab es die Nominierungssitzung des DOSB und da sind auch die vom DTDB vorgeschlagenen Spielerinnen und Spieler alle nominiert worden. Das ist für die Damenmannschaft ist das Patty Solja, Han Ying, Shan Xiaona und als AP sozusagen als Ersatzspielerin Nina Mittelham. Bei den Herren ist das Timo Boll, Dimitri Ovtcharov, Patrick Franziska und als Ersatzspieler, als AP-akkreditierter sozusagen Benedikt Duda. Im Mixed haben sich ja Patrick Franziska und Patty Solja über ihren Sieg bei den European Games qualifiziert. Die sind natürlich auch bei den European Games, beziehungsweise bei den Olympischen Spielen am Start. Und ja, bleibt noch die Einzelnominierung. Da ist bei den Damen Han Ying und Patty Solja am Start und bei den Herren Timo Boll und Dimitri Ovtcharov.
Ja, ich hab die Betonung gehört beim letzten Namen.
Ich hab gesagt, obwohl ja Dimitri vor Timo in der Rangliste ist, das wäre die perfekte Überleitung. Was denkst du, Benedikt?
Ja, gib mir mal ein Kompliment. Ich hatte mir schon eine eigene Überleitung zurechtgelegt, die du jetzt mehr oder weniger zerstört hast.
Ja, da bin ich sehr gut drin, Benedikt, versuch sie nochmal reinzunehmen. Ist doch okay.
Ich wollte nämlich eigentlich sagen, dass unser Gast gedroht hat, wenn er nicht für Olympia nominiert wird, dann nimmt er nicht am Podcast teil. aber es wäre doch etwas verwegen, Deutschlands Nummer 1 und auch die Person, die, wenn ich richtig gezählt habe, für Deutschland die meisten olympischen Medaillen im Tischtennis gewonnen hat, nicht zu den Olympischen Spielen mitzunehmen. Und ich glaube, alle Tischtennis-Fans, die uns hören, wissen, wer gemeint ist. Dimitri Ovtcharov ist heute da. Dima, hi, sei gegrüßt aus St. Petersburg. Wie geht's dir und wie läuft's in der russischen Liga?
Servus Benedikt, servus Richard. Ja, damit haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wäre die Nominierung jetzt nicht geglückt für mich, dann hätte ich auch beim Podcast auf den roten Knopf gedrückt. Aber sozusagen bin ich jetzt beim Podcast und bei Olympia dabei, was mich natürlich beides freut, aber Olympia ist dann doch noch mal eine Nummer größer.
Und ich sag dir, Dimitri, ich habe natürlich den DOSB noch reingereicht. Es wäre sehr gut, Dimitri zu nominieren, weil wir haben am nächsten Tag noch einen Podcast. Und vielleicht waren das die letzten 0,02%, die dann den Ausschlag gegeben haben.
Ja, das freut mich. Das ist gut, dass du da nochmal eingehakt hast.
Ja, ich hatte dir noch eine Frage gestellt. Ich dachte ja eigentlich, du bist in Orenburg. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr spielt in St. Petersburg. Ich habe mal versucht, was rauszufinden über die russische Liga. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie das da bei euch abläuft und wie es auch für dich und für dein Team aktuell läuft.
Ja, die Berichterstattung hier über die Spiele ist recht, sag ich mal, über die Grenzen Russlands hinaus recht mau, was eigentlich ein bisschen schade ist. Als ich so vor 10 Jahren angefangen habe, in der russischen Liga zu spielen, da gab es 10 Mannschaften, die alle auf dem Top-Niveau waren, ähnlich wie in der deutschen Liga. Durch die ganzen Finanzkrisen und so weiter sind mittlerweile nur noch Orenburg und Jekaterinburg auf dem Top-Niveau geblieben. Und ja, warum St. Petersburg? Weil Russland ein sehr großes Land ist und da treffen sich alle Teams 4-mal im Jahr in einem Ort und spielen eigentlich jeder gegen jeden und dann geht es in die Playoffs, ähnlich wie in Deutschland.
Ja, und ich finde grundsätzlich, weiß man eigentlich, wenn man so deinen Werdegang verfolgt, irgendwie kriegt man gar nicht so viel mit über dein Engagement in Orenburg, eigentlich nur in der Champions League. Und du spielst ja tatsächlich schon mehr als 10 Jahre dort. Was ist Orenburg für dich? Ist das so ein bisschen wie deine zweite Heimat mittlerweile? Ich meine, mit manchen Leuten wie Samsonov, Smirnov und Kuzmin, oder das hast du ja schon viele Jahre zusammengespielt, das ist auch ein bisschen deine zweite Familie. Was bedeutet Orenburg für dich?
Ja, Orenburg hat doch einen ganz besonderen Platz irgendwo in meinem Herz, in meiner Tischtenniskarriere, weil ich da ist jetzt schon meine 11. Saison und was in Orenburg wirklich groß geschrieben wird, ist so ja treu zum Team, zu der Mannschaft und auch ja zu allen Leuten, die dort arbeiten. Fast alle, mit denen ich vor 11 Jahren angefangen habe, sind noch mit dabei. Vladi 11 Jahre am Stück, Smirnov war 9 Jahre und Kuzmin 10 Jahre mit dabei. Das schweißt natürlich irgendwo auch zusammen. Wir haben viele Titel gemeinsam geholt. Und ja, der Verein probiert uns Spieler wirklich überall zu unterstützen, wie es nur geht, wenn internationale Verpflichtungen da sind und sie uns da irgendwie unterstützen können, dann geben sie uns frei von Vereinswettkämpfen. Nur, dass wir auf dem Punkt fit sind, wenn irgendwie Champions League Halbfinale, Finale ist, weil das ist in Orenburg wirklich das Allerwichtigste. Dort ist die Champions League, ja, das Grand irgendwo des Events und die Liga mittlerweile ja nicht mehr ganz den hohen Stellenwert, nicht so wie in der TTBL jetzt im Vergleich.
Da fällt mir natürlich ein, weil du sagst hier, die geben dir gerne auch mal frei und passen alles natürlich dem internationalen Wettkampfkalender an. Ganz wichtig ist mir in diesem Zusammenhang einen wichtigen Mann zu erwähnen. Ich glaube, der hatte auch eine Vita als Schiedsrichter 1989, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist im weitesten Sinne, ja, will mal sagen, euer Manager mit dem Glückspullover. Ja. Der trägt bei ganz wichtigen Wettkämpfen immer einen schwarzen, ich mache jetzt mal Werbung, Bosspulli, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Lacoste,
Entschuldigung, das haben wir gleich 2 Firmen genannt. Ja, und das ist natürlich über viele Jahre so der Dreh- und Angelpunkt gewesen, der das Ganze in Orenburg sozusagen so ein bisschen angeschoben hat. Ein wirklich netter Typ und der auch immer wieder auch mal in Deutschland ist und der natürlich das Ganze so ein bisschen zusammenhält, wenn ich das so richtig einschätze. Und ja, zeigt wirklich, das ist eine Familie aus unserer Sicht. Wir haben da wirklich auch einen ganz guten Draht hin und freuen uns immer, wenn Orenburg dann auch mal eine Vorbereitung in Düsseldorf macht, was ja auch immer wieder mal dann geschieht. Also ist eine richtig gute Truppe dort.
Ja, das hast du gut gesagt. Viktor Andreev ist das, der hat den Verein eigentlich ins Leben gerufen vor 25 Jahren. Also ich hole das mal weiter aus. Er ist gebürtiger, der erste internationale russische Schiedsrichter. Und er hat das WM-Finale von Rossi und Speedy 89 in Dortmund geschiezt. Das sagt man so, oder?
Das haben wir in der letzten Folge geschiezt, ja.
Ja, geschiezt, genau. Also das finde ich schon mal extrem cool, dass er da derjenige war, der da mit dabei war am nächsten mit Rossi und Speedy, wo sie den Weltmeistertitel für Deutschland gewonnen haben. Und dann ging er vor 25 Jahren bei Gazprom Orenburg ins Büro und hat gesagt, Tischtennis ist der beste Sport der Welt. Und Fußball ist nix und ihr müsst jetzt in Tischtennis investieren. Und dann wurde er rausgeschmissen Und dann hat er nächsten Monat wieder einen Termin gemacht und wieder und wieder. Und dann ging er dem so lange auf die Nerven, dass er gesagt hat, okay, ich investiere ein bisschen was in Tischtennis, damit du nie wieder hier in mein Büro kommst. Dann hat er mit dem kleinen Investor dann angefangen, eine Mannschaft zusammenzubauen. Und dann hat der große Chef auch Gefallen am Tischtennis gefunden, ein bisschen angefangen. Und so sind wir ja irgendwo zu Fackel Orenburg geworden, die ja mittlerweile in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich der beste Verein sind in Europa, sehr, sehr professionelle Strukturen hat und ein sehr gutes Verhältnis zu Düsseldorf pflegt. Also Victor erzählt immer, ja, in Düsseldorf ist das beste Tischtenniszentrum der Welt und wir wollen alle unsere Vorbereitungen dort machen. Also er liebt Düsseldorf und er liebt es, dort auch einzukaufen, muss man sagen. Ja.
Und so schließt sich der Kreis zu seinem Lacoste-Pullover.
Kennt so ähnlich, ja.
Ich habe mal geguckt, das sind, wenn man mit dem Auto fährt nach Orenburg, 3800 Kilometer, da sind wir gute 50 Stunden unterwegs. Ja. Und das ist tatsächlich näher nach China als zurück nach Deutschland von Orenburg aus. Lass uns doch mal Mäuschen spielen, wenn du in Orenburg bist in den letzten Jahren. Wie ist das dort? Also zum einen, wie lebt es sich dort oder was machst du, wenn du da mal eine Woche dort bist? Und du hast schon ein bisschen angerissen, welchen Stellenwert hat Tischtennis dort?
Ja, in Orenburg gibt es auch einen Fußballverein, der zwischen der ersten und zweiten Liga, also zwischen der höchsten und der zweithöchsten Liga pendelt. Aber Tischtennis ist wirklich in der Stadt Sport Nummer 1 und alle Leute, die dort leben, ich glaube, es gibt 5.000 bis 700.000 Einwohner, können sich mit Tischtennis identifizieren und kennen, wissen über unseren Verein und sind auch begeistert davon. Wir haben ein sehr, sehr großes Tischtenniszentrum, wo ich glaube 300 Kinder spielen. Leute, die leichte Behinderungen haben, wurden aus schwierigen Situationen zu uns ins Zentrum geholt und auch mit Tischtennis in Verbindung gebracht. Also da geht es nicht nur um den Profisport, sondern Tischtennis ja als großes Ganzes und da werden viele an den Sport rangeführt. Und zur Location, das sind genau 5 Minuten mit dem Auto zur asiatischen Grenze. Das haben wir schon 2-3 Mal gemacht, so Ausflüge, jetzt sind wir in Asien. Das ist ein 5-Minuten-Ride, ja.
Richard, die Frage an dich, ist ja schon, was heißt kein ungewöhnlicher Werdegang, aber der Dimas mit Anfang 20 damals hatte diesen Weg gewählt nach Orenburg. Wie hast du das verfolgt und inwieweit war das die richtige Entscheidung vielleicht auch für ihn und seinen Werdegang?
Naja, man ist natürlich am Anfang, man konnte viele Dinge gar nicht so einschätzen. Welchen Stellenwert hat am Ende Russland, beziehungsweise Tischtennis in Russland? Was ist das für ein Verein? Wir haben uns da ja erstmal so ein bisschen, muss das sein, Dimitri, dass du aus Deutschland rausgehst? Dimitri war ja, bevor er nach Russland wechselte, auch in Charleroi, einem großen belgischen Verein, vor einigen Jahren eben engagiert. Und ich muss sagen, so wie das gelaufen ist die letzten Jahre, wir haben ja auch schon diese sehr gute Zusammenarbeit erwähnt, ist das absolut die richtige Entscheidung gewesen. Es sind deutlich weniger Spiele, es ist nach wie vor aber ein Fokus auf der Mannschaft, auf dieser Familie, aber natürlich auch auf Tischtennis auf dem allerhöchsten Niveau. Also insofern glaube ich, dass der Wechsel für Dimitri in so einen Top-Verein wie Orenburg eine richtige Entscheidung für Dimitri war. Die Ergebnisse der letzten 10 Jahre sprechen da, denke ich, für sich.
Ja, und natürlich, und der Dima hat diese Frage sicher schon wahrscheinlich 3 Millionen Mal beantwortet, aber auch wir haben sie jetzt wieder bekommen, als wir unsere Hörer gefragt haben. Dima, wie groß ist denn die Hoffnung, dass du auch eines Tages mal wieder in der TTDBL aufschlägst?
Ja, ich würde es super gerne machen. Und auch nochmal zurück zur Frage. Ich meine, ich habe sehr gern erst mal meine Anfänge in Tündern gehabt in der Bundesliga und ohne diese Chance in Tündern Bundesliga spielen zu können, hätte ich mich, glaube ich, niemals und vor allem nie so schnell in die Weltspitze entwickelt, weil ja die deutsche Liga da wirklich einmalig ist, Woche für Woche die Chance bietet, gegen Top-Leute zu spielen, dann 2 Jahre Düsseldorf. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass der Terminkalender in der deutschen Liga mit 35 Pflichteinsätzen zusammen mit meinem internationalen Terminkalender, dass das einfach zu viel ist und dass ich keine Zeit mehr habe, mich intensiv auf große Wettkämpfe vorzubereiten. Deswegen haben wir lange auch mit Richard, der damals Bundestrainer war, und mit dem ganzen Team überlegt, was wir machen können, um Training, Vorbereitung und gute Vereinswettkämpfe, internationale Turniere unter einen Hut zu bringen. und haben uns dann für diesen Schritt nach Orenburg entschlossen. Und ja, wie Richie gesagt hat, lief einiges, auch vieles gut zusammen in den letzten 10 Jahren. Zurück zur Ursprungsfrage. Es geht jetzt mehr und mehr dahin, dass man auch Engagements in vielleicht 2 Vereinen parallel mal erlaubt. Und ich könnte mir schon so ein Gastspiel in Deutschland super, super gut vorstellen. Vielleicht ist das ja in naher Zukunft auch mal möglich.
Ach, Richard, das wäre doch was, oder?
Ja, muss man sicherlich drüber nachdenken, sage ich mal so. Die Herausforderung dabei ist natürlich, dass wir das Ganze im Gesamtkontext eben immer sehen müssen. Das müsste ja dann nicht eine, ich sag mal, Lex Dimitri sein, sondern so eine Gesamtstruktur. Für uns ist es im Augenblick immer so, dass wir sagen, jawohl, diese Gastspiele sind möglich, aber eben außerhalb der normalen laufenden TTBL-Saison. Das müsste man dann halt wirklich genau übereinander legen, aber man kann sich dem natürlich nicht per se verschließen. Man muss einfach mal schauen, wie sich die nächsten Jahre jetzt weiterentwickeln.
Jawohl. Bevor wir über Olympia sprechen, Dima und Richard, muss jeder Gast noch eine Tortur bei uns überstehen.
Oh je.
Ich bin mir sicher, du hörst ganz oft unseren Podcast und kennst deswegen das Spiel Ping-Pong. Ja. Ich stell dir 11 kurze Fragen und du versuchst 11 kurze Antworten zu geben. Und auch an dieser Stelle sei wieder erwähnt, das klappt manchmal besser, manchmal schlechter.
Ich fühle mich extrem unter Druck jetzt.
Ja, aber ich sag mal so, wir sind ja ein Wohlfühl-Podcast deswegen stellen wir keine gemeinen Fragen.
Ja, okay.
Und man muss die Antworten eigentlich mit ganz kurzen Sätzen und prägnant heraushauen. Also das war eine Herausforderung. Ich sag mal, bei Lars und bei mir hat es mittelmäßig funktioniert, bei anderen ein bisschen besser. Jetzt wollen wir mal schauen, wo du dich einreißt.
Richtig, aber ich muss zu seiner Verteidigung schon sagen, dass ich diesmal relativ wenig Entweder- und Oder-Fragen habe, sondern ziemlich viele mit offenem Ausgang. Also du darfst auch 2 Sätze sagen.
Okay, ich probier's.
Legen wir los. Erste Frage, Aufschlag oder Rückschlag?
Rückschlag.
Das bringt mich runter, Punkt, Punkt, Punkt.
Spaziergänge.
Mein größter Erfolg.
Olympia-Einzelmedaille.
Dieses Spiel würde ich gerne noch einmal spielen.
Das Spiel gegen Vladi Olympia 2016.
Hätte ich aus dem Kopf genauso auch gesagt. Das ist ein Spiel, was man nochmal spielen hätte können sollen.
Wenn ich kein Tischtennisprofi wäre, dann wäre ich...
Tennisprofi.
Oh, Richard, das ist unser Thema, oder?
Absolut, darüber sollten wir nach dem Frage-Antwort-Spiel nochmal kurz auf epische Matches auf niedrigem Niveau zurückkommen.
Ja. Diese Regeländerung würde ich mir im Tischtennis wünschen.
Dass wir aufhören, jedes Jahr so viel neue Regeländerungen herbeizurufen, dass irgendwann auch gut ist.
Also die Regeländerung, keine Regeln mehr zu ändern, sehr gut.
Genau, genau.
Wenn du dir von einem Spieler eine Fähigkeit klauen könntest, welche und von wem wäre das?
Puh, gute Frage. Würde ich den Aufschlag von Malone nehmen.
Zu einer ordentlichen Medaillenfeier gehört, Punkt, Punkt, Punkt.
Alkohol.
dein Vorbild. Wo, also ob privat, Tischtennis oder sonst wo.
Ich habe eigentlich ganz ehrlich nicht so ein spezifisches Vorbild, dass ich sage, boah, das ist mein Vorbild, habe ich nicht.
Okay, mit diesem Promi würde ich gerne mal ein Doppel spielen.
Mit Djokovic.
Der ist sicher talentiert. Und die letzte Frage, dann hast du schon geschafft, dein größter Wunsch für Tokio.
2 Medaillen zu gewinnen.
Ach, herrlich. Ja, das ist also, man hört schon, Richard, da kommt oft Olympia zu Wort. Aber nochmal kurz zum epischen Tennis-Match. Wer unseren Instagram-Kanal verfolgt, hat gesehen, dass wir mal wieder uns bekämpft haben. Auf sehr niedrigem Niveau. Du als alter Roadrunner, der jeden Baller läuft, und ich als dicker Klopper, der mal Tennis gespielt hat, aber überhaupt gar keine Sicherheit hat. Und wie soll ich sagen, du hast natürlich wieder gewonnen.
Ja, aber wir haben uns wirklich auf einem zwar niedrigen, aber herausragenden Niveau Ballwechsel geliefert. Also wer mal richtig nichts zu tun hat, beim nächsten Match werden wir die Videokamera Kopfhörer reinhalten und da mal eine Minute auf Instagram laufen lassen. Und da kann sich jeder sein eigenes Bild von machen, ob dann zukünftig mehr Nadal gegen Djokovic geschaut wird oder vielleicht Probst gegen Brause.
Das glaube ich nicht. Aber spielst du tatsächlich gerne viel und dann am Ende auch gut Tennis?
Ja, ich glaube, das ist so, wie Richard schon gesagt hat, ein bisschen Ansichtssache. Ich bin Arbeiter, ich laufe die Bälle alle hinterher, habe eine ganz gute Vorhand. Denke, ich habe ganz gutes Gefühl, aber Timo würde sagen, ich bin schlecht. Aber ich glaube, ich bin besser geworden und mein Nachbar ist ehemaliger Semi-Profi. Der hat mir 2 gute Schläger geschenkt. Und ich habe das Gefühl, mit denen spiele ich nochmal eine Klasse besser.
Ja, aber es ist schon relativ weit verbreitet bei euch, ne? Das spielt der Rick, weiß ich, spielt gerne Tennis, Richard spielt gerne Tennis, du. Das ist, scheint auch relativ nah zu sein und dann auch relativ viel Spaß zu machen. Ja, wer ist der Beste von euch? Gibt es da einen, der es wirklich herausragt?
Also ich glaube, Basti ist wirklich herausragend bei uns. Der hat ja, glaube ich, früher auch ein bisschen gespielt. Der ist technisch extrem stark. Dann Steffen Mengel ist wirklich komplett fehlerfrei in dem Sinne, der macht wirklich gar keine Fehler. Es kostet sehr viel Energie, da die Punkte gegen ihn herauszuspielen. Ich glaube, Rufen hat früher gespielt, der ist sicher auch grundsolide. Timo ist gut, der hat ja, glaube ich, auch mal ein paar Spiele im Verein gemacht. Rick, also es gibt wirklich viele, die ab und zu mal spielen. Ich spiele eigentlich sehr, sehr selten. Aber wenn ich mal spiele, macht es mir viel Spaß, meistens im Urlaub.
Sehr gut, wir sollten mal ein Turnier machen. Mit Livestream.
Ach, und ich muss noch mal auf die Ursprungsfrage, Aufschlag oder Rückschlag, wäre besser doch Aufschlag. Da war ich noch im Stress vor der ersten Frage.
Ja, Aufschlag, Richard, die Frage würdest du zumindest beim Tennis so nicht beantworten.
Die würde ich nicht unterschreiben. Ich würde eigentlich meinen Aufschlag von vornherein immer abgeben und mich komplett auf den Rückschlag konzentrieren.
Ja, das stimmt.
Aber nicht, wenn du gegen einen spielst, der einen mega Aufschlag hat.
Nee, das ist richtig. Wobei, ich kann die Kraft des Gegners mitnehmen. Das ist so ein bisschen was. Und
in Ballonball kannst du die Kraft quasi umwandeln.
So sieht's nämlich aus. Also insofern, von ein paar Sachen hat Tennis schon eine ähnliche Struktur wie Tischtennis, was Ballaufteilung, was so ein bisschen die Übersicht angeht. Der Aufschlag bleibt für mich, anders als im Tischtennis, ein völliges Mysterium.
Ja. Die Rückhand hingegen genauso so wie im Tischtennis auch, oder?
Auch die Rückhand, aber die hat Luft nach oben, da habe ich zumindest ein Gefühl dafür. Beim Aufschlag weiß ich gar nicht, was passiert.
Wir müssen mal spielen, das wird lustig.
Ja. Vor allem die Aufschläge, die sind so langsam und so kurz, man weiß nicht, was man damit machen soll. Das ist wirklich sensationell. Und wenn man sie nicht an die Linie spielt, dann ist er da und macht wieder einen Ball, der mit Schnee, einer Schneehaube wieder bei dir auf dem Feld landet. Das ist wirklich sensationell. Na gut, aber kommen wir wieder zum Ernst des Lebens. Dima, wie ist denn dein Olympia-Feeling? Man hat gehört, jetzt auch in dem Frageteil, dass es sehr wichtig ist und wir stehen jetzt quasi 2 Monate davor. Hast du auch schon Blutdruck ein bisschen erhöht?
Ja, auf jeden Fall. Der Blutdruck war schon mal erhöht vor einem Jahr, dann ging er wieder runter. Jetzt ist er doch wieder absolut oben. Es ist eine ganz andere Vorbereitung wie sonst. Sonst haben wir auch immer viele Wettkämpfe im Vorfeld von Olympia. Bisher, wir sind im Mai und es gab ein Turnier in Katar, beziehungsweise 2. Also über den Punkt, wo wir sonst immer jammern, wenig Training, viel Reisen, können wir uns jetzt wirklich nicht beklagen. Und vielleicht ist es auch ein Vorteil für uns, dass wir uns wirklich so fokussiert mit einem guten Training, einem guten Plan auf Olympia vorbereiten können, anstatt hektisch von Wettkampf zu Wettkampf zu gehen.
Ist das ein bisschen so, Richard, jetzt auch mit Dima schon erwähnt, mit Blick auf Doha, wo insbesondere Dima, aber auch eigentlich wir als deutsches Team ganz gut abgeschlossen haben, dass man so ein bisschen hofft, dass diese außergewöhnlichen Umstände uns vielleicht irgendwie in die Karten spielen könnten? Oder ist es einfach, man weiß es halt nicht so richtig?
Naja, also man natürlich weiß man es erstmal nicht so hundertprozentig, weil man natürlich so eine gewisse Gewohnheit hat, dass man aus unglaublich vielen Wettkämpfen spielt und das ist natürlich jetzt komplett anders. Aber wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, auf jeden individuell besser einzugehen, allein schon von der Tatsache her, dass man zu Beginn dieser leidigen Corona-Pandemie vielleicht auch mal eine Möglichkeit hatte, so ein paar Wehwehchen und Verletzungen Verletzungen auszukurieren und dann eben ganz konsequent an Stärken und Schwächen zu arbeiten. Wir haben ja im Tischtennis einfach den Riesenvorteil gehabt, dass wir relativ schnell wieder trainieren durften. Uns fehlen ein bisschen die Wettkämpfe, aber eben ein paar weniger Wettkämpfe, da bin ich ganz bei Dimitri, das schadet sicher nicht. Und wir hatten ja immer mal wieder, wir haben den Restart im November gehabt mit dem Weltcup, wir haben jetzt die Middle East Hub gehabt mit zwei Turnieren. Wir haben die Europameisterschaft vor der Brust, die geplant ist in Polen, wo wir sicherlich das Ganze als ja eine Vorbereitung auf Olympische Spiele sehen werden. Wir werden ein oder zwei interne Turniere noch organisieren seitens DTDB und TMG. Insofern hoffen wir natürlich, dass dann es auch genug Wettkämpfe waren, ja, um unsere Topleistung bei Olympia abrufen zu können.
Dima, wie äußert sich bei dir das Olympia-Feeling? Siehst du nur noch Ringe, wenn du morgens aufstehst? Oder fallen dir öfters mal ein paar Sachen runter? Oder bist du irgendwie anders dann schon? Irgendwie schon aufgekratzter? Oder ist es, bist du dann irgendwie doch Profi und freust dich da drauf, bist ein bisschen aufgeregt, aber eigentlich alles wie immer? Ist es irgendwie anders bei euch dann?
Ja, ganz früher war das schon so, also bei meinen ersten Spielen, dass ich da schon 6 Monate vorher gefühlt schon in Peking war, jeden Morgen, als ich aufgestanden bin. Mittlerweile probiere ich also erstmal von der Vorbereitung und vom Fokus her die Vorbereitung auf Olympia so zu gehen, als wenn es ein ganz normaler, wichtiger Wettkampf ist. Also ich probiere mir nicht jeden Tag zu sagen, boah, das ist jetzt der wichtigste Wettkampf, den wir alle 4, jetzt sogar 5 Jahre haben, sondern mehr die gleichen Routinen zu fahren, die ich immer fahre, weil manchmal, wenn man zu viel Aufmerksamkeit etwas schenkt, dann kriegt man vielleicht zu viel Adrenalinausstoß und kann vielleicht nicht so gut performen, als wenn man ja immer seine Routine fährt. Damit fährt man eigentlich am besten.
Ja, und das sind ja jetzt mittlerweile auch schon deine vierten Spiele. Und die Frage vielleicht an Richard, für Dima waren ja auch irgendwie alle Teilnahmen bis jetzt so ein bisschen besonders. 2008 die Premiere für ihn und dann gleich das Mannschaftssilber, 2012 die Einzelmedaille, vor 5 Jahren dann, ja, ich sag mal, das Drama. Aber man hat das Gefühl, bei Olympia hat er Dima trotzdem immer so ein bisschen den Punch gehabt, oder? Den er dann braucht und war dann auch wirklich tipptopp drauf.
Ja, also absolut. Und jede einzelne Teilnahme war eben geprägt von Dramen, hätte ich fast gesagt, ja. Und Dimitri hat es da tatsächlich immer geschafft, irgendwas Spezielles rauszuhauen. 2008 sozusagen, ich will nicht sagen aus dem Nichts, aber da war es ja lange offen, würde er sich schon für Olympia qualifizieren können. Da war er ja blutjung und hat da der Mannschaft das Spiel gegen Kanjo war für mich, da läuft mir immer noch eine Gänsehaut über den Rücken. Dieses Spiel zu nehmen, Kanjo war für Dimitri damals nicht ganz leicht zu spielen und das hat er in so einem entscheidenden Augenblick genommen und uns dann quasi extrem mitgeholfen, diese Silbermedaille zu sichern. 2012, ich will mal sagen, dieses Double Feature mit Mannschaft und mit Einzel, also auch was ganz Spezielles, Matches wie zum Beispiel gegen Mays oder gegen Chuan, wo es aufs Messerschneide quasi ging und wo dann Dimitri dann immer noch einen Punkt mehr herausgeholt hat. Und spätestens da hat man so diesen Ovtcharov-Klassiker geprägt, ja, indem man gesagt hat, naja, im Fußball war es früher immer so, 90 Minuten rennen die Deutschen rennt man hinter dem Ball her und am Ende gewinnen die Deutschen. Bei Dimitri war es so, wir wissen nicht genau, wie er gewonnen hat, aber er hat gewonnen. Und man kennt das ja auch von sich selbst auf einem etwas niedrigeren Niveau, wenn viele Leute spielen. Manchmal weiß man nicht genau, was hat denn den Ausschlag gegeben. Bei Dimitri ist es häufig auch so, nur das, was man mittlerweile weiß, er hat eine unglaubliche mentale Stärke, einen unglaublichen Fokus und das ist im Laufe der Jahre eben immer stärker geworden. Und da vielleicht nochmal die Kurve zu bekommen, 2016, da gab es ja, Dimitri hat schon angesprochen, dieses unglaubliche Spiel gegen Vladi, was wirklich ein ganz, ganz schwieriges Spiel war. Und die Enttäuschung saß natürlich dann ganz, ganz tief zunächst mal. Aber auch da, ich sag mal, so Ovtcharov-like, er hat sich einen Tag geschüttelt und dann war er natürlich wieder richtig Gewehr bei Fuß, um uns dann eben die Bronzemedaille zu sichern. Ja, das Olympia und Ovtcharov, das passt gut zusammen.
Ja, wir haben es, glaube ich, in dem Podcast auch schon öfters gehabt, auch wenn wir über quasi Kopf und Mentalität gesprochen haben. Und ich habe, glaube ich, auch schon öfters gesagt, dass mich das so fasziniert, dass manchmal fiebert ja auch mit als Mitarbeiter des Deutschen Tischtennisbundes, heißt jetzt bei World Tour Turnieren, aber auch dann bei Welt-Europameisterschaften. Und bei Dima habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn er gut drauf ist oder diesen Fokus hat, dass der Junge kann keinen engen Satz verlieren. Das geht einfach nicht. Im siebten Satz war ich tiefenentspannt und es ist ja dann meistens auch so. Dima, wie machst du das? Also vielleicht, wie machst du das?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin einfach so aufgewachsen durch die Trainingserziehung von meinem Vater, wo die Trainingsintensität wirklich schon fast überreizt wurde, also auf ein Maximum angehoben wurde, dass man sich im Training genauso verhält, als wenn man im Wettkampf ist und sich dort keine mentalen Pausen gönnt. Und ich glaube, diese Anspannung im Training hilft mir einfach, mit dem Druck im Wettkampf besser umgehen zu können. Das hat mich einfach über die Jahre abgehärtet, so dass ich, wenn ich irgendwann in meinem Tunnel bin und voll im Turnier bin, dass ich dann irgendwann nicht mehr überlege, okay, ist jetzt der siebte Satz oder steht 8-8, was sind die Konsequenzen, wenn ich verliere oder gewinne, sondern dann nur noch Punkt für Punkt spiele und das vielleicht besser ausblenden kann als mein Gegner. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich es schaffe, meine Emotionen zu kontrollieren und auch manchmal die vom Gegner zu spüren. Also ich merke, dass wenn ein Gegner irgendwann nervös wird, so vielleicht ähnlich wie in dem Spiel gegen Anton Carlberg jetzt in Katar, so dass ich dann aus der Situation ein bisschen Oberwasser gewinnen kann.
Und also das Geheimrezept ist im Endeffekt dann, du spielst eigentlich einfach so weiter wie auch im ersten Satz bei 1-1.
Genau, also ich probiere natürlich, wenn ich einige Punkte gewinne, das Tempo zu beschleunigen, wenn ich Punkte verliere, mich neu zu sammeln. Aber genau, ich probiere jetzt nicht anders zu spielen bei 9-9 im siebten Satz als bei 2-2 im ersten Satz. Und theoretisch musst du probieren, die Anspannung so hoch wie möglich zu halten im Training, damit dir das im Wettkampf leichter fällt. Das sehe ich bei vielen jüngeren und ja auch nicht jüngeren Tischtennisspielern, die zwar theoretisch körperlich hart trainieren, viel Zeit in der Halle verbringen, aber die sich sehr viel mentale Pausen gönnen. Das heißt, nach der Übung, keine Ahnung, über das sprechen, was sie heute zum Mittagessen oder morgen machen wollen. Und diese Pausen kann man sich im Wettkampf halt nicht gönnen. Und deswegen läuft es beim einen manchmal unter Drucksituationen schlechter als beim anderen. Ja.
Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Geheimnis von Timo, der ja irgendwo auch ein bisschen weniger trainiert, ja. Aber was er trainiert, trainiert er natürlich unglaublich fokussiert.
Absolut.
Ich sag mal, das macht euch beide aus, dass ihr im Training eben einen unglaublichen Fokus aufbauen könnt.
Ja, bei Timo ist ganz klar so, ich habe ihn lange nicht gesehen, nicht trainiert, dann treffen wir uns eine halbe Stunde vorm Training, quatschen 10 Minuten, gehen ins Training und trainieren vielleicht auch mit Timo 80 Minuten, aber in den 80 Minuten gibt es keine Minute Leerlauf und wirklich Training auf höchstem Niveau. Und erst nach dem Training entspannen wir uns dann wieder, aber nicht im Training. Und das macht Timo wirklich auch fast wie kein zweiter in Perfektion. Ja. Vladi übrigens auch, also das sind alles keine Zufälle.
Ja, ich habe mal auch bei meiner Vorbereitung jetzt ein bisschen in den alten Magazinen gewälzt und habe auch ein Porträt von dir gefunden aus dem Jahr 2006 im Tischtennismagazin, wo du dann quasi gerade 18 warst, mit dem Titel "Mir macht keine Angst", Richard, also da wurde schon, hat er quasi schon gesagt, dass er im Grunde von niemanden ja Angst hat oder sich vor niemanden fürchtet im Tischtennis. Teil der Frage Nummer 1, es ist schon ein bisschen der Killerinstinkt im Kopf und was du auch gerade schon gesagt hast, was man da auch rauslesen kann, damals, dass schon unglaublich professionell gearbeitet wurde, auch mit deinem Papa, der ja selber Profi-Tischtennisspieler war, sowjetischer Meister, der jetzt 60 geworden ist. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Falls er das hört. Und ja, ist es ist es wirklich auch das Elternhaus oder die Ausbildung daheim, die ihn dann quasi die Voraussetzung und dann eben auch diesen Sprung in die absolute Weltspitze. Ich meine, mit 20 hast du schon deine erste Olympiamedaille gewonnen, die dafür gesorgt hat.
Also wenn ich mal da sag ich mal einhaken darf, der Podcast, der lebt ja von diesen kleinen Geschichten, ja. Also Michael ist 60 geworden. Zweimal dürft ihr raten, wo er am 60. Geburtstag war, gemeinsam mit Dimitri, und ich war auch da und Rossi war da, natürlich in der Halle, wo auch sonst. Und erst am späten Abend hat Dimitri und Michael mit Familie natürlich dann so eine kleine Geburtstagsfeier gemacht. Das zeigt diesen Fokus. Und 2006 kam Dimitri damals zu mir und sagt, ich will Olympia 2008 spielen. Und da habe ich mir so ein bisschen gedacht, naja, 2012 sehe ich ihn auf jeden Fall. Ob das 2008 schon wird, muss man mal abwarten. Ja, der Rest ist quasi ja schon Geschichte, hätte ich gesagt. Also insofern diese absolute Fokussierung, diesen absoluten Willen, das ist das, was tatsächlich Dimitri ausmacht. Und wenn man mal so die alten Artikel wälzt, du hast das ja vorbildlich gemacht in der Vorbereitung, Benedikt. Ja, da gab es einmal so diese Geschichte, mir macht keine Angst. Und ansonsten war, das hat Dimitri über viele Jahre auch irgendwo ein bisschen begleitet, dass man immer wieder dem Dimitri gesagt hat, ja, aber du hast das nicht, dir fehlt jenes, dir fehlt welches, ja. Und da bringe ich nochmal ein Familienmitglied von Dimitri mit ins Spiel. Die Oma hat dann irgendwann zu Dimitri gesagt, Dimitri, ich mache mir Sorgen. Und dann hat Dimitri gesagt, ja, warum machst du dir Sorgen? Ja, du bist schon ziemlich lange auf Position 13 in der Welt. Wann kommst du erstmal unter die ersten 10? Also und das sicherlich in so einem richtig freundlichen Ton. Die Oma war ja eine sehr wichtige Bezugsperson auch für Dimitri. Also das zeigt, das wird so wirklich gelebt. Und das ist tatsächlich immer noch so. Der Dimitri saugt Informationen auf wie ein Schwamm, speichert die, versucht Dinge nach wie vor eben zu verbessern, aber eben auch immer aus seinen bestehenden Möglichkeiten. Und das war vor allem früher sicherlich nicht immer technisch in der Brillanz, wie es vielleicht der ein oder andere Spieler gemacht hat. Da versucht er immer, das Maximale herauszuholen, auch neue Elemente reinzubringen. Den Rückhandaufschlag, der heute natürlich auch ein bisschen mehr wieder gespielt wird, den hat Dimitri auch wieder ins Spiel gebracht. Ich denke an den Tomahawk-Aufschlag in Kombination, den der Michael ja natürlich auch so ein bisschen gepusht hat. Das sind alles Elemente, ja, die wir vielleicht auch einem Dimitri Ovtcharov verdanken.
Ja, Dima, du hast jetzt die Chance, dem zu widersprechen oder beizupflichten. Hat dein Sportdirektor das richtig analysiert und auch die Geschichten mit deiner Familie richtig wiedergegeben?
Ja, ich hab zwei, dreimal überlegt, dass ich jetzt noch irgendwas sagen kann, aber dann hat Richard mir wirklich alles vorweggenommen und eigentlich alles von A bis Z erzählt, und ja, dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen, ja.
Ich habe wieder eine Pointe geklaut. Das ist das zweite Mal. Ich asche über mein Haupt. Erst habe ich Benedikt da in die Parade gefahren. Ich hoffe, ich bin dir nicht zu sehr reingefahren jetzt.
Nee, alles
gut. Aber das sprudelt dann so ein klein wenig raus aus dir.
Das kennen wir, dass das aus dir raussprudelt. Wir könnten auch einfach, wenn wir keinen Gast einladen, sondern du spielst einfach zwei Rollen, Richard. Einmal dich und dann antwortest du auch gleichzeitig für den vermeintlich anwesenden Gast. Aber vielleicht um die Frage noch ein bisschen zu präzisieren, Dima, wie viel Prozentanteil, wenn man das so sagen kann, würdest du dann auch, du hast, in dem Artikel steht, glaube ich, auch drin, du hast die Hälfte deines Trainings im Keller verbracht bis zum 18. Lebensjahr, war ja jetzt in den letzten 12 Monaten, war quasi back to the roots sozusagen, also in den letzten 12 Monaten nicht, aber am Anfangsphase der Corona-Pandemie, wie viel Prozentanteil würdest du denn irgendwie deinem Papa, deiner Mama, deinem familiären Prägung zurechnen dafür, dass du dann ja am Ende auch die Nummer 1 der Welt warst?
Ja, ich glaube, das ist schwierig in Prozente zu fassen, weil ohne die Unterstützung meiner Eltern als Ganzes, auch von meiner Mama, und natürlich ohne das ganze Training und Pushen von meinem Vater, wäre ich ja gar nicht zum Tischtennis gekommen. Das zieht sich ja bis heute durch, aber früh, ich glaube, da war ich dann auch schon 10, 11, 12, waren wir beim DTTB, und da wurde ich auch die Förderung, die ich von meinem Vater und von meinen Eltern bekommen habe, die wurde dann auch weiter gefördert vom DTTB, und das wurde dann ja sozusagen zusammen immer weiter nach oben entwickelt, und je nach Situation, wo ich war, wurde das Beste für mich irgendwo geschaffen. Ja, da habe ich dann auch mit Kollegen aus anderen Ländern gesprochen, die sagen, klar, es Wahnsinn, was dein Vater alles gemacht hat, aber auch unglaublich, welche Möglichkeiten ihr in Deutschland habt, auch mit dem Zentrum in Düsseldorf, das auch auszubauen und zu fördern. Und ich glaube, das sind so viele Bausteine, die da eine Rolle spielen, wo ich das Glück hatte, diese Förderung einfach zu erhalten. Und das alles in einem hat dazu geführt, dass ich am Ende ja auch ein erfolgreicher Tischtennisspieler wurde, wenn man das so sagen darf.
Wer war dann neben deiner Familie und deinem Vater für dich noch so, ja, die prägendsten Figuren oder die dich am meisten begleitet haben auf deinem Weg in die Weltspitze? Gibt's da so zwei, drei Personen oder ein, zwei, die du da hervorheben kannst?
Ja, absolut. So in der Jugendzeit war es so, als ich das im ersten Jugendjahr war, war ich die Nummer 3 in Europa von der Rangliste, habe dann in der ersten Runde verloren und war ganz schön down und auch die zuständigen Trainer hatten einiges zu kritisieren. Und hat der damalige Sportdirektor, der Herr Schimmelpfennig, gesagt, dass er das dann mal übernehmen würde. Und dann hat er mich betreut ein Jahr lang und ich habe dann die Europameisterschaft im zweiten Jahr gewonnen. Und auch das Europa Top 16 ge gewonnen. Und da wollte ich dann schon zu den Herren so ein bisschen dazustoßen. Dann hat Dirk das den Richard übergeben. Und dann viele Jahre habe ich dann ja ganz, ganz eng mit Richard zusammengearbeitet. Und wie er schon gesagt hat, 2,6 habe ich gesagt, ich will das 2,8 schon packen bei Olympia. Jedem, dem ich das gesagt habe, der hat eigentlich so ein bisschen geschmunzelt, weil ich da in der Weltrangliste noch so bei 100 stand und wir viele, viele gute deutsche Spieler hatten, die weit vor mir waren. Aber ich wusste, okay, wenn ich unter die ersten zwei in Deutschland von der Rangliste komme, dann muss ich nominiert werden und ich wollte nichts dem Zufall überlassen, habe jedes Turnier gespielt und irgendwo in Asien ist der Knoten geplatzt. Aber ich glaube, dass Richard mir die Möglichkeit gegeben hat, 2,7 in Belgrad, obwohl ich von der Rangliste her nicht unter den ersten fünf war. Ich glaube, da war ich die 6 oder 7, hat er mich mitgenommen und ich habe gleich in Mannschaft alle Spiele gemacht und alle Spiele gewonnen. Dieses Zutrauen vom DDDB und vom Trainer damals bekommen zu haben, das hat mich natürlich auch in Richtung Olympia beflügelt. Dann, ja, Richie irgendwann 2011, glaube ich, erstmal den DDDB verlassen und hat Rossi übernommen, mit dem ich jetzt auch viele, viele Jahre sehr eng arbeite. Also da gab es auch im DDDB, was ich sagen will, sehr viele über einen langen Zeitraum, über viele Jahre sehr enge Kontaktpersonen, die mich da maximal gefördert haben und immer eigentlich sehr, sehr gut im Team mit meinem Dad zusammen.
So, Richard, das geht doch runter wie Öl, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber es hat sich tatsächlich auch über die Jahre so entwickelt. Wir sind beim DTDB mega froh, dass wir einen Dimitri haben. Ich habe jetzt neulich mit ihm seine Zukunftsplanung mal besprochen. Da haben wir gesagt, also 2032 peilen wir auf jeden Fall an. Da gibt es noch ein bisschen Luft. Aber als Dimitri eben 2007 gesagt hat, fiel mir noch eine witzige Geschichte ein. Wir hatten ja da wirklich ein ganz tolles Team am Start, so eine Mischung aus alt und jung. Und die deutschen Herren sind ja jahrelang, ich will was sagen, jahrzehntelang dieser Europameisterschaft hinterhergelaufen in der Mannschaft. Und wir saßen da entspannt zusammen 2007, nachdem wir das gewonnen hatten in Belgrad. Und Rossi meinte, auf diesen Augenblick habe ich jahrelang gewartet. Und Dimitri guckte so von der Seite, ja, ich musste auch eine Woche warten. Also insofern, weil es war eben tatsächlich seine erste Europameisterschaft in diesem Bereich. Und ja, also das ist wirklich als Team super gut zusammengewachsen. Rossi, der eben dann übernommen hat, und man sieht, dass das, ja, wir haben ja von Familie am Anfang gesprochen, das ist beim DTDB schon wirklich so herausgewachsen oder hereingewachsen, Spieler, die eben dann in den Trainerbereich gegangen sind. Und jetzt Rossi, der das ja gemeinsam mit Lars herausragend macht, das ist schon so ein bisschen Familie.
Ich würde sagen, wir kommen jetzt noch mal ein bisschen mehr zu den aktuellen Themen, aber noch nicht ganz, Richard. Widersprecht mir, wenn ich Blödsinn erzähle, aber ich würde mal so behaupten, 2017, Dima, war dann erfolgreichstes Jahr, mit einigen Turniersiegen, dem World Cup Sieg. Am Ende, glaube ich, Dezember stand dann noch Weltranglisten Position 1 und dann, ja, dann lief es irgendwie 2 Jahre nicht mehr so richtig bis Magdeburg 2020. Du hast gerade gesagt, nichts dem Zufall überlassen. Wie hast du dich da wieder rausgekämpft oder ja, wie hast du da quasi wieder den, wie nennt man es, den Turn geschafft.
Turnaround.
den Turnaround, genau. Und also ich glaube, zumindest für mein Gefühl war dann so, letztes Jahr, wo du dann den Fansendon geschlagen hast, Magdeburg war irgendwie so, okay, jetzt ist er wieder da, der Knoten ist geplatzt. Habe ich da recht mit?
Genau, also so einen Sieg habe ich damals wirklich gebraucht. Also 2017 lief wirklich alles zusammen, was zusammenlaufen konnte. Ich glaube, ich hatte mal gezählt 16 oder 17 Spiele im Entscheidungssatz, im siebten Satz und habe davon eins verloren und 15 gewonnen. Das zeigt, wie eng da jedes Turnier und jedes Spiel war. Und am Ende hatte ich sieben Turniersiege, glaube ich, auf dem Konto. Und als Belohnung dann Weltranglisten Platz 1 im Januar und Februar 18, die dann aber auch im Februar schon direkt in die Verletzung übergeführt hat. Da hatte ich eine Hüftverletzung. Das war meine erste so richtig längere Verletzung. Und ich bin ja auch ein sehr ungeduldiger Typ. Und da habe ich 2 Wochen mal nichts gemacht, dann wieder probiert. Und anstatt mal richtig zu pausieren, so einen Monat oder 6 Wochen und dann wieder aufzubauen, da wäre ich wahrscheinlich schon im April, Mai, Juni wieder gut gewesen. Habe ich das ewig verzerrt, habe auf die WM gespielt, die Mannschafts-WM, weil ich unbedingt wollte, obwohl ich noch starke Schmerzen hatte. Und dadurch habe ich diesen Verletzungsprozess lange hinausgezögert, der mich fast das ganze Jahr 2018 begleitet hat. Und da hatte ich viele Niederlagen, die ich, glaube ich, in Normalform nicht gehabt hätte. Und die haben so ein bisschen an meinem Selbstvertrauen gezerrt. Und deswegen habe ich etwas gebraucht, um da auch wieder rauszukommen. Ich habe mich immer wieder aufs Training berufen. 2019 war dann irgendwann ein Übergangsjahr mit Höhen und Tiefen. Ich hatte da gute Siege wie gegen Harimoto oder das Top 16 gewonnen, aber auch wirklich sehr schlechte Spiele, wie zum Beispiel das Spiel gegen Putscher bei der Einzel-WM. Also da gab es mal Höhen, mal Tiefen. Dass ich wieder so richtig zur Form und zur Konstant gefunden habe, war in Magdeburg gegen Van Schendong. Und dann war es schade, wo ich gerade dachte, boah, jetzt bin ich genau wieder da, wo ich hin will. Und dann kam direkt Corona, ja. Das war schon irgendwo ein bisschen unglücklich, aber ich meine, das hat alle gleich getroffen. Und ich bin froh, ein Jahr später in Katar dann irgendwo diesem Niveau aus Magdeburg wieder mich angeschlossen zu haben. Und momentan fühle ich mich wirklich, ja, mit dieser Pause, die Corona uns Sportlern gegeben hat, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, mehr Ruhe zu finden, mehr an seinem Spiel zu arbeiten. Im Training fühle ich mich momentan besser denn je. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann besser war. Aber das heißt noch lange nicht, dass man jetzt jeden schlägt, sondern Tischtennis, Kopf, Herz, ein bisschen Glück, da spielen viele Aspekte eine Rolle. Das Training ist nur ein großer, wichtiger Baustein, um die Grundvoraussetzung für eine Chance sich zu erarbeiten irgendwo.
Ja, du hast gerade schon gesagt, den Doha dann richtig aufgespielt, Richard. Warum war Dima da so stark? Er hat es gerade so ein bisschen angedeutet, aber ja, mit der Historie der vorhergehenden 3 Jahren, dann der Pause, was hat er richtig gemacht oder besser als andere?
Also ich denke, der entscheidende Unterschied war, dass Dimitri, nachdem er eben in Magdeburg dieses wichtige Match gegen Van Zedong, was ja eine Art Initialzündung gewesen ist, gewonnen hatte, er ist danach nicht nicht in ein Corona-Loch gefallen, sondern hat relativ schnell für sich gesagt, okay, das kann auch eine Chance sein, indem ich eben wirklich ganz bewusst an Stärken und Schwächen arbeite. Wer Dimitri beim Mittel Hub in Katar gesehen hat, hat festgestellt, dass das ein oder andere in seinem Spiel sich auch vielleicht nochmal etwas verändert hat. Er hat nochmal mit dem ganzen Trainerteam gemeinsam überlegt, okay, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Und Dimitri ist ja da auch ein sehr, sehr akribischer Arbeiter im Training. Und was halt super war, dass er tatsächlich das, was wir uns im Trainerteam überlegt haben, super gut umgesetzt hat in Katar mit so ein paar kleinen Änderungen. Ich will mal einfach dem modifizierten Rückhandaufschlag sprechen, den ja jeder gesehen hat. Das sind einfach Dinge, da kommen wir nochmal zurück zu der Schwammfunktion bei Dimitri Ovtcharov, wo er eben wirklich auch Informationen für sich speichert und probiert dann eben, ja, Sachen für sich rauszuziehen und dann auch zu trainieren, Dinge sich zu überlegen. Und das wird, denke ich, auch das Ziel für die nächsten Jahre sein, aber natürlich jetzt auch zunächst für die Olympischen Spiele.
Ja, das war auch eine User-Frage übrigens von Hey Samani. Was sollte dieser komische Rückhandaufschlag in Doha? Dima, klär uns doch mal auf.
Ja,
komisch in Anführungsstrichen.
Also, ja, es gibt ja wirklich, ich denke, ich habe sehr gute und sehr variable Aufschläge, die aber doch alle von einem starken Spin geprägt sind, was ja eigentlich gut ist. Ja. Es gibt aber einige Spieler, die im Rückschlag sehr stark sind. Malong, Lin Junju, früher Malin. Und dann zusätzlich Spieler, die im Rückschlag stark sind und mich auch gut kennen. Wenn man dann viel, einen sehr guten Aufschlag mit viel Spin generiert und der Gegner einen sehr guten Rückschlag hat und dich zusätzlich noch kennt, dann kann er dir, ich sag mal, so ein Interesse, die ganze Soße, also den ganzen Spin zurückgeben. Und dieser Ball ist dann schwierig zu kontrollieren und eröffnet dem Gegner oft gute Chancen. Deswegen habe ich gedacht, okay, der Lin, der setzt mich immer so unter Druck mit dem Aufschlag, dass ich jetzt einfach ganz gerade, ganz leer, ganz langsam serviere. Das habe ich mal von Mizutani gehört, mit dem ich ja auch ein paar Jahre im Team gespielt habe. Da kommen wir wieder zur Schwammfunktion von Richard. Der hat sich 2016 für Olympia auch überlegt, dass er Probleme hat, wenn die Leute ihn mit der Banane angreifen. Und deswegen hat er diesen ganz langsamen, leeren Aufschlag entwickelt, wo man nicht viel drauf machen kann. Den gibt man halt einfach wieder kurz zurück oder schubst lang. Aber dann kriegt man einen leichten Ball und ich bin in einer guten Position und kann den Gegner mit dem Ball leichter attackieren als eigentlich mit meinem Aufschlag. Und deswegen hatte ich das probiert. Das hat gleich super geklappt. Und ich hatte den Aufschlag, das ging ein bisschen unter, gegen Malong beim World Cup auch 8-mal gemacht und 6-mal gepunktet. Da war nur das Problem, dass ich den Aufschlag meistens so beim Spielstand von 1-5 gemacht habe, so dass der Zug da schon ein bisschen was abgefahren war. Und jetzt habe ich ihn eher in der wichtigen Phase gemacht. Vielleicht den Gegner auch ein bisschen überrascht, aber vor allem besser nachgesetzt nach dem Aufschlag als vielleicht nach anderen Aufschlägen.
Ja, klingt muss man, also das mit den kurzen Aufschlägen und dem Schnitt, das macht der Richard auch beim Tennis, wo man nicht viel mitmachen kann. Das war mein Stichwort. Dima, das war aber, war das auch so ein bisschen jetzt in Doha so ein Fingerzeig für die anderen, ey Leute, hier ist er wieder, der Ovtcharov, oder rechnet mal mit mir in Tokio, hat er auch so eine Komponente, oder?
Ja, auf jeden Fall, also ich habe Doha jetzt auch nicht nur einfach so als Turnier genommen, sondern ich habe lange auch mit dem Trainerteam überlegt, spiele ich überhaupt den Contender oder spiele ich nur den Star-Contender oder lassen wir Katar ganz raus, weil wir dann nach China haben. Dann hat sich irgendwann für mich so ein bisschen abgezeichnet, dass China wackelt und ich habe gesagt, komm, ich spiele Katar jetzt voll. Das ist vielleicht das einzige internationale Turnier, wo auch Asiaten dran teilnehmen vor Olympia. Und wenn ich dort gut spiele, dann gehe ich persönlich mit dem Gefühl zu Olympia, dass ich dort top performt habe. Aber auch die anderen wissen, okay, bei dem einzigen Turnier, was stattgefunden hat, war der und der jetzt gut. Das bleibt bei jedem hängen. Und deswegen habe ich da wirklich, war ich sehr, sehr fokussiert und konzentriert und gut eingestellt, um dort gut zu spielen, um mir persönlich dieses Gefühl zu ereignen. Und ich spüre auch von meinen Mitstreitern, dass die jetzt natürlich wissen, dass ich voll da bin. Und das ist sehr, sehr wichtig im Vorfeld von Olympia.
Richard, bitte.
Ja, also tatsächlich muss ich sagen, dem ist wenig hinzuzufügen.
Ach komm schon, niemals.
Endlich.
Na gut, dann stelle ich noch eine andere Frage. Oder wolltest du jetzt doch nochmal ausholen?
Nein, ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen.
Lass das mal so im Raum stehen. Nochmal auch zu den Olympischen Spielen vielleicht zum Abschluss des Themas. Was ist drin? Also wir haben schon ein bisschen drüber geredet, jetzt aber mal konkret die Frage. Im Team mit Dima, Timo und Franz, was ist da drin? Und vielleicht dann an Dima auch die Frage im Einzel für dich.
Soll ich antworten oder Richard?
Fang du mal an. Der Richard, der Richard sich seine Antwort noch überlegen, so lange.
Ja, also ich glaube, Olympia und allgemein die großen Turniere sind so, dass wir sowohl im Team als auch ich im Einzel in einer Position sind, wo sehr viel möglich sind, wenn wir ein bisschen Glück haben, wenn wir die Tagesform auf unserer Seite haben, dann ist alles Mögliche möglich aus meiner Sicht. Aber genauso, wenn es negativ gegen uns läuft, können es auch Viertelfinale, Achtelfinals Niederlagen geben. Also wir sind da in einer weiten Spanne, wir sind fokussiert auf die Medaillen, wir werden uns bestmöglich darauf vorbereiten und ich persönlich glaub fest an uns in beiden Wettbewerben. Aber bei Olympia gehört ein Tick Glück, ein Tick Auslosung dazu, ein Tick Tagesform. Und ich glaube, das hat meine Frau zu mir gesagt, when preparation meets opportunity, dann irgendwie sowas, ja. Ich muss sie nochmal fragen, ja. Sie ist ja so ein Quotenmensch, ja. Dann kommt auch ein bisschen Glück dazu, wenn man sich halt gut vorbereitet und dann sich die Möglichkeit ergibt. Und das werden wir tun und wir werden auf jeden Fall mit dem Ziel dorthin reisen, in allen Wettbewerben, wo wir dabei sind, um Medaillen zu kämpfen.
Dimitri, besser hätte ich es nicht formulieren können. Ja, also tatsächlich ist es so, das kann man vielleicht nochmal herausarbeiten. Also wir sind in der Lage, wirklich zu attackieren, gar keine Frage. Ja, wenn man sich die Setzungslisten anguckt, dann spielen wir schon um Medaillen, gar keine Frage. Was man halt aber tatsächlich gesehen hat, ist, dass das noch ein Stückchen enger zusammengerückt ist. Ich will mal einfach ein paar Mannschaften nennen. Frankreich, Schweden, die wirklich auch brandgefährlich eben insgesamt sind. Die asiatischen Mannschaften, wir hatten Lin Junyu schon erwähnt, China braucht man nicht drüber sprechen, Japan. Also das ist schon eine ganz, ganz enge Geschichte insgesamt. Aber wir gucken auf uns, das ist das, was entscheidend ist. Und dann hoffen wir, dass wir klein wenig eben ja mit guten Trainingsleistungen, mit einer Mega-Motivation das Glück des Tüchtigen auf unsere Seite kriegen.
Genau, also ich finde, Sieg und Niederlage liegt oft nah beieinander in jedem Turnier. Wenn ich einen Punkt mehr gegen Vladi hole, bin ich vielleicht im Olympiafinale. Wenn ich einen Punkt weniger gegen Mace hole, bin ich im Viertelfinale raus. Das ist alles super, super eng. Und jetzt mit dem neuen Mannschaftssystem bei Olympia, wie Richard gesagt hat, Frankreich, die am Top-Doppel, wenn das Doppel aus irgendeinem Grund mal weggeht im ersten Spiel, dann bist du richtig unter Druck gegen Frankreich, klar, oder Schweden. Aber auf der anderen Seite, wenn man gegen China spielt und bei 0-0 geht man mit so einem Doppel in diesen Mannschaftswettkampf, das ist schon was anderes als über die letzten 10 Jahre, dass dann Malin oder Malong beginnt, dass die Chinesen, okay, der ist am besten drauf, dem vertrauen wir am meisten, der fängt an und vielleicht gewinnt er dann auch noch oder meistens gewinnt er. Doppel ist schwieriger auszurechnen, wir sind stark im Doppel. Und wenn wir so ein Doppel holen gegen China, dann glaube ich, sind wir auch in der Position, wo wir diese Chance haben, ja.
Ja, es wird spannend. Ihr seid alle erfahrene Olympiahasen. Eigentlich könnt ihr ohne Druck an die Sache reingehen, aber ich als Laie und Nicht-Spitzensportler sage das natürlich so einfach hier in meinem Bürosessel.
Ja, wir hoffen, Olympiahase, das finde ich auch einen spannenden Ausdruck. Den übernehmen wir jetzt mal.
Olympiahase, genau. Fakt ist, es werden spannende Olympische Spiele aus vielen Gründen. Wir sind schon relativ am Ende, Dima, aber wir haben noch ein paar User-Fragen und die sind relativ bunt gemischt.
Ja.
Ich würde einfach mal anfangen mit Faguslav, der dich fragt, was deine Meinung zu WTT ist, zu World Table Tennis. Also die Frage ist so allgemein gefasst, du kannst dann auch gerne entsprechende Aspekte aussuchen.
Nee, alles gut. Ich meine, die Frage habe ich ja sehr, sehr oft bekommen und es gibt sehr viel Meinung zu WTT. Grundsätzlich, ich sag mal so, was sagt WTT? Die wollen den Tischtennissport attraktiver machen, die Turniere größer machen, mehr Geld in den Tischtennissport bringen. Aber momentan sind wir an einem Zeitpunkt, wo es ein WTT-Turnier gab bisher. Und alles andere, was gesagt wird, steht in den Sternen. Deswegen, um diese Frage richtig zu beantworten zu können, glaube ich, müssen wir in 2 Jahren nochmal sprechen, um zu sagen, okay, wir haben jetzt 2 Jahre WTT gehabt. Tischtennis stand vor 2 Jahren hier und jetzt sind wir da. Wir sind 3 Schritte zurückgegangen und alles ist schlechter geworden. Oder wir sind 6 Schritte nach vorne gegangen und alles ist besser. Ich glaube, das kann man heute noch nicht endgültig bewerten und das kann keiner 100% wissen, wo wir in 2 Jahren stehen.
Das stimmt wohl. Und Richard, das ist sehr analytisch von Dima, oder?
Absolut. Also über dem steht natürlich die Idee, Tischtennis nochmal aufs nächste Niveau zu bringen. Über die Art und Weise kann man immer so ein bisschen streiten, aber die Vision hat WTT und jetzt müssen wir einfach mal abwarten, was davon zu realisieren ist. Mir wäre es halt dabei immer wichtig, dass man ein paar der Dinge, die augenblicklich auch ganz gut laufen, in der Gesamtstruktur versucht von WTT-Seite eben mitzunehmen und da eine Kombination aus alt und neu irgendwo zu kreieren. Ich glaube, das wäre eine gute Sache. Ja, warten wir ab, was uns WTT in den nächsten Jahren bringt.
Ja, es wäre schön natürlich, wenn wir als Top-Sportler oder Top-Verbände mehr in diesen Prozess mit eingebunden worden wären oder aktuell wären, das sind wir nicht. Wir werden auch vor veränderte Tatsachen gestellt, was es ein bisschen schwierig macht. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir einfach abwarten, ob die Jungs recht hatten oder nicht.
Ja, Christian Stoh fragt, wie schlägt man Timo Boll und Fan Zedong?
Wie schlägt man Timo Boll und Fan Zedong? Ja, da muss man erstmal sehr, sehr gut für spielen. Aber es sind beides unglaublich gute Spieler, ja. Ich hoffe, dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn man einen schlechten Tag hat oder grundsätzlich kann man ja sowohl bei Timo als auch bei Fan Zedong sehen, die verlieren ja nie. Also ich kann mich an keinen Spiel erinnern, wo einer von den beiden gegen einen schwachen Spieler irgendwie international verloren hat. Die haben so ein hohes Grundniveau, dass dieses Niveau es einfach nicht zulässt, dass sie gegen schwächere Spieler verlieren. Deswegen, wenn sie verlieren, dann war der Gegner wirklich sehr, sehr stark an dem Tag. Ja.
Dann warst du wohl des Öfteren mal ziemlich stark gegen Fan Zedong zum Beispiel.
Ja.
Und die Magdeburger Luft hat auch öfters mal geholfen.
Das stimmt.
Ja, wie so ein komischer Rückhandaufschlag, das hatten wir schon. Auch eine Frage von Chifo 1701, die hast du wahrscheinlich schon öfters beantwortet. Was ist der Grund für deine laute Atmung beim Spielen?
Die hatte ich gestern auch, die Frage.
Beim
Interview mit
Team D.
Mit Team D, genau. Ja, sehr lustige Antwort kann ich dazu geben. Habe ich gestern schon ein bisschen geschmunzelt, als mir das in den Kopf kam. Also als ich angefangen habe, Tischtennis zu spielen, hat mein Vater gesagt, es ist wichtig, beim Schlag auszuatmen. Also das muss ja auch kein Stöhnen sein, sondern es reicht das normale Ausatmen, was ja nicht so laut ist, weil man dann mehr Power in die Schläge bekommt. Ich glaube, das hat ja ganz gut funktioniert. Ich habe recht viel Power in meinen Schlägen. Dass dieses laute Stöhnen daraus wurde, muss ich sagen, das irritiert mich selbst, wenn ich meine Videos anschaue, dass ich da den Ton ein bisschen leiser stelle. Also super angenehm finde ich das auch nicht. Und noch eine kleine Story dazu. Als ich, glaube ich, so 13, 14 und das Bundesranglistenfinale gespielt habe, vielleicht war ich auch 15, sorry, von den Herren, da habe ich gegen David Daus gespielt und der hat sich beim Oberschiedsrichter beklagt, dass ich absichtlich gegen ihn bei meinem Aufschlag leicht stöhnen würde. In dem Moment, wo er Rückschlag macht, das würde ihn doch sehr irritieren, das macht er absichtlich gegen ihn und ja, genau, da musste ich innerlich ein bisschen schmunzeln, dass so ein gestandener Spieler sich so aus der Ruhe bringen lässt vom Schüler am Ende. Und am Ende habe ich das Spiel auch gewonnen und war da recht happy.
Chifo fragt auch, wie ernährst du dich an Wettkampftagen oder kurz davor?
Genau, also ich esse in der Regel Müsli, das nehme ich mir immer von zu Hause mit, so ein Buchweizen-Amaranth-Müsli. Das gibt viel Energie und über den ganzen Tag verteilt, das bekommt mir sehr gut. Wenn frische Früchte noch da sind, dann nehme ich das noch dazu. Das habe ich immer mit am Mann. Und dann habe ich von Timo gelernt, dass man vor seinen Spielen nicht zu viel essen soll. Also die Mahlzeit auch schon eine lange Zeit vor seinen Spielen abschließen soll. Das hat er mir vor 12 Jahren schon gesagt. Das hatte ich probiert und damit kam ich sehr gut aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel um 18 Uhr spielen würde, wäre ich so 12:30 beim Mittagessen, früher als die meisten anderen, würde dann gut Mittagessen und dann eine längere Zeit vorm Spiel nichts essen oder nur noch ein paar Nüsse oder kleine Riegel, um mit einem kleinen Hunger in den Wettkampf zu gehen, anstatt mit einem vollen Magen.
Das kennt, glaube ich, auch jeder Amateursportler, dass es mit vollem Magen und 2 Bockwürsten sich nicht so gut spielt.
Ja.
Shem Michael fragt, wann wurde die Leidenschaft fürs Waldbaden entfacht? Er spielt da, glaube ich, auch eine Insta-Story von dir an, die du kürzlich gepostet hast, wo du einen Baum umarmst.
Ach so, ja, genau. Ja, also ich bin sowieso, gehe ich sehr gerne spazieren, weil ich da so ein bisschen abschalten kann, probiere da mein Handy zu Hause zu lassen. Und das macht meine Frau auch sehr gerne, das machen wir zu Hause. Und jetzt hatten wir letztens einen Spaziergang im Wald und dann dachte ich, boah, ich umarme am Baum. Sie hat gedacht, ich bin verrückt. Aber so ein bisschen verrückt sind wir alle, ja.
Und der Söder des Deutschen Tischtennisbundes, würde ich ihn fast nennen, oder? Der hat doch letztens auch so ein Bild gepostet, wo er einen Baum umarmt.
Ja, mega, da bin ich ja in der Top-Position bei ihm.
Ja, aber ich musste das auch mal googeln. Waldbaden, das gibt es tatsächlich, kommt, glaube ich, aus dem Japanischen. Das ist wirklich, dass man quasi in die Natur geht und sich dann der anpasst und da ruhig ist und Bäume umarmt und wahrscheinlich mit den Pflanzen spricht. Also ziemlich interessant, ob man das dann so exzessiv betreiben muss, weiß ich nicht, aber so ein ausgedehnter Waldspaziergang ist natürlich was Feines, das stimmt.
Ich muss sagen, Waldbaden ist ein neues Wort in meinem Wortschatz, das kannte ich nicht.
Ich auch nicht.
Also noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Soweit, dass ich mit den Pflanzen spreche, ist es auch noch nicht. Aber wer weiß, was mit den Jahren alles passieren wird. Ja.
Richard, sprichst du manchmal mit Bäumen, wenn es deiner Familie zu viel wird?
Weißt du, manchmal, wenn meine Familie sagt, Papa, du bist wieder zu witzig, ich geh dann einfach raus und guck mal, ob ich jemanden finde. Im Augenblick spreche ich mit meinen Bienen, die sich bei mir im Garten angesiedelt haben.
Jesus Maria.
Ja, die hören mir gefühlt zu, die summen dann immer so ein bisschen.
Tosti 92 fragt, das haben wir, ich glaube, die Antwort kenne ich. Lieblingssport zum Spielen und Zuschauen neben dem Tischtennis?
Ja, Tennis.
Okay, Zuschauen, du bist so ein bisschen Djokovic-Fan, glaube ich. Hast du auch schon mal mit ihm gesprochen, Kontakt gehabt, ihn schon mal getroffen?
Ich glaube, ich habe ihn gesehen bei den letzten Olympischen Spielen, aber ich habe keinen Kontakt mit ihm gehabt. Ja, ich kann mich da, weil er ja auch so ein extremer Kämpfer ist und sich oft aus schwierigen Situationen die Matches noch holt, da kann ich mich ganz gut so ja, identifizieren mit. Und ja, finde schon, dass er auf keinen Fall schlecht Tennis spielt, ja.
Da hast du wohl recht. Wuscheln fragt, würdest du lieber nur noch mit Links oder nur noch mit Penholder spielen?
Ich würde lieber Penholder spielen, ich bin ein guter Penholder-Spieler.
Was weil glaubst du?
Mit Penholder habe ich einen besseren Vorhandrückschlag als mit Shakehand.
Vielleicht musst du dann noch so einen Griff wechseln. Was glaubst du, wie gut könntest du mit Penholder spielen? Vielleicht jetzt so mal in den deutschen Ligensystem gedacht. Wie weit könntest du da mitspielen?
Zweite Liga kann ich auf jeden Fall spielen.
Oh, das wäre doch mal ein Match,
oder?
Bodrov gegen Ovtcharov mit Penholder.
Das würde ich unterschreiben. Also Dimitri ist gefürchtet, wenn es mal so dann Off-Training geht, da will nicht jeder gegen ihn im Penholder antreten.
Die haben alle Angst vor mir. Manchmal, wenn ich übermüdet bin, dann sage ich, okay, mein Training ist jetzt beendet, ich spiele jetzt gegen irgendeinen von den jüngeren Penholder-Match, um mir so ein bisschen Freude zu holen. Und da hatte ich schon ein, zwei gute Erfahrungen.
Ja, und die letzte Frage, die hast du, glaube ich, auch schon so ein bisschen beantwortet von Michael 1307. Welche wichtigen Punkte sollte man für ein erfolgreiches Training beachten?
Ich denke, man sollte sich 1, 2, 3 Ziele fürs Training setzen und auch nicht nur für ein Training, sondern für seine Trainingseinheiten innerhalb der nächsten Wochen, wo sagen, an diesen Zielen möchte ich jetzt arbeiten, die im Fokus haben und nach dem Training auch reflektieren. Also auch wirklich ja, zu schauen, okay, das waren meine Ziele, wie habe ich die heute erfüllt? Ich glaube, so kann man sich wirklich gut verbessern und vor allem innerhalb des Trainings die Spannung halten. Also das Training vielleicht zumindest eine Stunde probieren, sich nur aufs Training zu konzentrieren und alle anderen Themen auszublenden.
Ja, Richard, das ist auch so ein bisschen dein Credo, oder? Wir haben ja darüber auch schon gesprochen des Öfteren.
Ja, also auf jeden Fall, das ist das, was eben nötig ist, diesen Fokus eben auf der einen Seite zu haben, aber eben gar keine Frage, auch eben sich Ziele zu setzen. Wir haben das ja zum Beispiel auch schon mal mit dem Aufschlagtraining angesprochen, dass man da eben sich auch immer diese Ziele setzt und das bricht man eigentlich auch fürs in Anführungszeichen normale Training durch, wenn man in so einem Trainingszustand ist, dass man genau weiß, an welchem Schwerpunkt, an welchen zwei Schwerpunkten arbeite ich. Das ist ganz schwierig, in einem Training eben ja 17 verschiedene Schwerpunkte zu haben. Dann streift man alles so. Und wir wollen ja tief gehen. Deswegen ist es nötig, sich auf ein oder zwei Dinge immer zu fokussieren und sich Ziele zu setzen.
Sehr gut. Also, wir sind durch soweit, Dima. Es ist bei dir jetzt Mittagszeit, würde ich sagen, oder? Fast.
Fast 11, ja.
Ach so, es ist nur eine Stunde. Ach stimmt, du bist ja in St. Petersburg. Genau, ich denke immer noch, du bist in Orenburg. Ich wollte dich auch fragen, wie es denn sein kann, dass in Orenburg über 30 Grad sind, wo ich doch immer denke, dort wären es eisige Temperaturen. Aber jetzt bist du ja eh in St. Petersburg, deswegen.
Orenburg ist ja, die haben ja keinen Frühling und keinen Herbst.
Okay.
Also es ist dann so, die haben irgendwie im Februar minus 30 Grad noch und im März haben sie plus 30. Also das geht dann wirklich von sehr kalt auf sehr warm, sehr, sehr extreme Temperaturen dort, weil das Wasser sehr weit weg ist.
Wie lange bist du noch in St. Petersburg und hast du da auch mal Gelegenheit? Wie ist es dort überhaupt mit Corona? Kann man da raus? Darf man da was machen? Wie ist das?
Ich muss sagen, in Russland sind die Beschränkungen übersichtlich. Die Masken, es gibt eine Maskenpflicht, theoretisch, glaube ich. Praktisch sieht man die Masken oft unterm Kinn. Genau, also ja, es hat alles, was ich sehe, hat auf. Es war schön, das erste Mal nach 6 Monaten auch mal wieder was essen zu gehen, weil das ist ja in Deutschland momentan nicht möglich, aber ich probiere mich da natürlich extrem vorsichtig zu verhalten, weil es wäre jetzt alles andere als optimal, kurz vor Olympia zu erkranken, ja.
Und wie lang bist du jetzt noch da? Wie lange geht der Block noch in der russischen Liga?
Donnerstag haben wir unser letztes Spiel und dann geht es auch sofort wieder zurück. Also morgen Abend.
Sehr gut. Und dann, lieber Richard, wir haben jetzt noch 2 Monate. Wir machen nächsten Monat. Wie ist jetzt die Road to Tokyo für euch fürs Nationalteam? Heute war die Nominierung.
Ja, also wir haben jetzt im Prinzip in Anführungszeichen normales Training kombiniert mit Lehrgangsmaßnahmen. Da wird so ein bisschen anders als in den Jahren vorher. Also bei uns jetzt ganz wenig internationale zusätzliche Trainingspartner es geben. Wir wollen gucken, dass wir das mit einem ganz kleinen eben Kern machen, wo wir eben sehr, sehr intensiv dann arbeiten können. Die Europameisterschaften sind noch so als ein Etappenziel eben als ein größerer Vorbereitungswettkampf eben einzuschätzen. Ja, und dann wird es relativ schnell der 17. Juli, wo dann Dimitri und ich sozusagen die Vorhut machen und das Gros der Mannschaft kommt dann am 18. Und ja, dann sind wir auch schon bei den Olympischen Spielen.
Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt.
Ja. Du bist ja auch vor Ort, Benedikt.
Ich bin auch vor Ort, ja, aber wow, ob ich da jemals einen von euch sehen werde, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, so wie es aktuell aussieht mit den Bestimmungen. Aber das ist alles noch so ein bisschen unklar. Auch der DOSB, er weiß auch im Medienbereich noch gar nicht so richtig, wie das alles ablaufen wird. Ich muss auf jeden Fall, so sieht's aus, in Quarantäne, obwohl ich dann geimpft bin und auch negativ getestet. Das müsst ihr, glaube ich, nicht. Aber ihr müsst euch jeden Tag testen lassen, oder?
Ja, wir müssen jeden Tag einen Schnelltest machen. Das wird natürlich auch noch so ein bisschen spannend, wenn man dann diese Testzentren sich vorstellt. Also wir sprechen ja vom Olympischen Dorf, von annähernd 10.000 Sportlern, Betreuern, alles was dazugehört. Und ich stelle mir jetzt einfach vor, wir wollen den Bus um 8.30 Uhr bekommen und wir stellen uns dann in eine Schlange zum Testen gemeinsam mit, Handball, Basketball, Fußball und ringen und wir müssen irgendwie an Position 105 und 108 in der Warteschlange stehen, bis dann jeder seinen Test gemacht hat. Also ich setze mal ein bisschen auf japanische Gründlichkeit, dass das super hoffentlich organisiert ist.
Ich habe ja gelesen, dass der sportliche Leiter der Delegation immer die Tests dann durchführen muss, Richard.
Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte, ich habe ja einen neuen Titel. Ich bin der COL. Ich bin der CLO, so rum muss ich sagen.
Ja, den habe ich schon letztens in der gesucht, wer das bei uns ist, habe ich mich schon gefragt.
Das bin ich. Ich bin der Covid Liaison Officer. Recht netten Titel. Ich hoffe, diesen Titel, den kann ich aber dann irgendwann wieder ablegen und dass wir um andere Titel sozusagen spielen.
Also wirklich nach Nationalspieler, Bundestrainer, Sportdirektor jetzt noch das. Deine Karriere, die geht nur steil nach oben, habe ich den Eindruck.
Möge es weiter so gehen, aber viel wichtiger ist, dass wir tatsächlich bei Olympia gut abschneiden.
Richtig, und alle gesund sind. Lieber Dima, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch.
Und ich hoffe, wir können das irgendwann in ferner Zukunft mal wiederholen.
Olympia.
Nach Olympia, genau. Dann feiern wir die Medaillen. Genau. Und Richard, ich würde sagen, es läuft, oder?
Es läuft, genau.
Ja. Also, in diesem Sinne, danke, dass ihr alle zugehört habt. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer, podcast@tischtennis.de oder besucht uns auf unserer Instagram-Seite. Ansonsten hören wir uns dann schon bald wieder mit hoffentlich vielleicht oder vielleicht auch nicht einem spannenden Gast. Richard, eine Cliffhanger frage dich immer am Ende. Hast du einen parat zu Olympia-Vorbereitung?
Im Augenblick habe ich keinen Cliffhanger, aber wir gucken, dass wir es für den nächsten Podcast, dass ich mir da wieder einen überlege. Also freut euch, die Cliffhanger bleiben nicht aus, da gibt es bestimmt noch ein paar.
Alles klar. In diesem Sinne, danke und tschüss, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.